Hier ist Radiotux, Ausgabe 8, 2004. Mein Name ist Maurice Renk. Schönen guten Tag. Das Titelthema dieser Ausgabe heißt Spiele unter Linux. Und dazu haben wir natürlich einige Beiträge zusammengestellt. Unter anderem schauen wir uns an, wie wir unsere alten Lieblingsspiele-Klassiker wieder zum Laufen bekommen, nämlich mittels DOSBox oder ScumVM. Außerdem haben wir ein interessantes Interview zu Microsofts Xbox und wir schauen uns an, wo man denn Informationen zu Linux-Spielen herbekommt. Außerdem haben wir noch einen Blick auf das LookCamp 2004 geworfen. Spiele unter Linux, ja, das ist ja immer noch ein Thema für sich und für viele ist es auch ein großes Auswahlkriterium. Denn wer möchte schon von seinem System wechseln, wo er lauter Spiele hat, wo er vielleicht spielen kann, zu einem System, wo er gar nicht genau weiß, ob er spielen kann und vor allen Dingen, ob er seine alten, ja vielleicht schon gekauften Spiele weiter benutzen kann. Dass es unter Linux zahlreiche Spiele gibt, das wissen die wenigsten. Neben kommerziellen Portierungen, wie zum Beispiel von Unreal Tournament oder Quake, gibt es auch viele native Linux-Games, sag ich mal, die wirklich nur ausschließlich für Linux entwickelt wurden. Meistens setzen sie auf der SCL-Library auf und viele müssen inzwischen eigentlich nicht mehr so weit hinten anstehen, was die Grafik und den Sound und so weiter betrifft. In dieser Sendung werden wir einen kleinen Blick auf die Thematik werfen und wir fangen gleich mal mit einem Artikel an, der uns erklärt, wie wir denn unsere alten DOS-Spiele eigentlich wieder zum Laufen bekommen, nämlich mit DOSBox.
DOS-Klassiker unter Linux. Wer kennt sie nicht, die alten DOS-Klassiker? Viele DOS-Spiele machen auch heute noch Spaß, aber wer hat schon noch DOS installiert? Um die Spiele auch ohne installiertes DOS-System spielen zu können, gibt es DOSBox. Startet man DOSBox, bekommt man den bekannten DOS-Prompt mit dem virtuellen Laufwerk Z. Um ein DOS-Spiel zu starten, muss zuerst der entsprechende Ordner gemountet werden. Dies geschieht über den einfachen Mount-Befehl. Man kann DOSBox beim Starten auch direkt den Parameter übergeben, so dass die Laufwerke automatisch gemountet werden. Um einen optimalen Ablauf zu gewährleisten, kann man die Emulationsgeschwindigkeit einstellen. Im Titel der DOSBox wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt. Beim Test liefen alle Spiele, allerdings liefen einige zu langsam, um sie gut spielen zu können. Jump-and-Run-Spiele wie Fire and Ice und alte Rennspiele wie Skyroads liefen prima, aber Simulationen wie Siedler 2 oder SimIsle liefen ziemlich stockend. Laut Manpage läuft die Simulation auf einem 1,7 MHz Rechner etwa so schnell wie auf einem 25 MHz Computer. Im Test schien dies aber deutlich schneller. Da die meisten DOS-Spiele schon so alt sind, dass der Hersteller sie sowieso nicht mehr verkaufen kann, gibt es viele inzwischen als Abandonware zum kostenlosen Download. Zusätzliche Befehle, URLs und Informationen gibt es auf unserer Homepage unter www.radiotux.de. Das war ein Artikel von Alexander Schier, gesprochen von Tobias Luther.
Die große Frage lautet ja immer, wo bekomme ich Informationen zu einem bestimmten Thema her? Klar, ich kann eine Suchmaschine benutzen, aber die sind heutzutage so zugemüllt, dass es wirklich schon harte Arbeit ist, um da an Informationen zu kommen, die auch was taugen. Aber es gibt zahlreiche Seiten im World Wide Web, die sich mit dem Thema Spiele unter Linux befassen. Es sind allerdings nicht annähernd so viele, wie es sie zum Beispiel für Windows-Spiele gibt, weshalb die Auswahl hier jetzt auch etwas kleiner ausfällt. Mit mir im Studio ist jetzt Nicole, die mir ein bisschen was über Linux-Spiele-Seiten erzählen will, oder?
Bei der Auswahl deutscher Webseiten bietet Holaus das wohl ansprechendste Angebot. Die Qualität des Angebots rührt sicherlich auch daher, dass Holaus die erste deutsche Seite zum Thema war. So jedenfalls sagen die Macher. Die Seite existiert bereits seit 2000, wird seitdem fortlaufend verbessert und mit Inhalten versorgt. In diesen Jahren entstand zudem ein sehr übersichtliches Layout. Für den Spieler bietet die Seite zahlreiche Informationen, beginnend bei aktuellen Nachrichten über Berichte über reine Linux-Spiele bis hin zu Hardware-Informationen. Holaus befasst sich sowohl mit kostenlosen als auch mit konventionellen Spielen. Eine Liste von unter Linux lauffähigen Spielen ist ebenso vorhanden, wie Informationen über Emulatoren. Die Rubrik Über Treiber und Hardware fällt leider etwas klein aus, wobei erwähnt werden muss, dass die Betreiber derzeit noch dabei sind, ihren alten Datenbestand auf die aktuelle Webseite zu übertragen. Schließlich wird das Angebot noch durch kurze Interviews abgerundet.
Ja, Linux Spiele.org kommt ebenfalls mit einer Liste von Linux-Spielen daher und die ist durchaus umfangreich. Zu jedem Spiel gibt es eine Detailansicht mit Screenshots, welche über Lizenz, Hersteller und Systemvoraussetzungen aufklärt. Zudem werden ähnliche Spiele aufgelistet. Wer sich nicht sicher ist, ob der Kauf oder das Herunterladen des Spiels wirklich lohnt, der kann sich die Bewertung der anderen Nutzer ansehen. Die Seite setzt stark auf das Mitmachen der Besucher, welche dazu aufgefordert werden, neue Spiele einzutragen und vorhandene Spiele zu bewerten. Ausführliche Berichte, Tipps und tiefgreifende Informationen bietet LinuxSpiele.org allerdings nicht.
Hier setzt LinuxSpiele.de an. Zu jedem auf der Website vorgestellten Spiel gibt es Informationen zur Installation, Systemvoraussetzungen, eine Bewertung seitens des Autors sowie eine Kurzbeschreibung und ein Screenshot. Besucher haben zudem die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Neben reiner Spielevorstellung gibt es auch ein FAQ, in dem häufig Fragen erklärt werden sollen. Leider herrscht hier bei der Großzahl aller Rubriken gehende Leere.
Anders bei den meisten englischsprachigen Seiten. Die wohl bekannteste, nämlich linuxgames.com, lässt ahnen, dass es gar nicht so ruhig um Linux-Spiele bestellt ist, wie manch einer denken mag. Aktuelle Nachrichten über Spiele und allem, was damit zu tun hat, begrüßen den Besucher auf der Startseite. Neben diesen Nachrichten gibt es zahlreiche Artikel zu bestaunen.
HappyPenguin.org macht nicht nur Tux fröhlich, sondern auch den spielebegeisterten Linux-Benutzer. Auch hier werden Nachrichten zum Thema angeboten, die größtenteils durch Screenshots abgerundet werden. Wie auch bei LinuxSpiele.org wird der Besucher aufgefordert, die vorgestellten Spiele zu bewerten und neue Spiele vorzuschlagen. Kleine Umfragen beziehen den Besucher noch mehr an die Seite ein. Auch das zugehörige Forum ist ein Besuch wert. Hier tummeln sich zahlreiche Benutzer und diskutieren.
Auf tuxgames.com kann man sich nicht nur über Spiele informieren, man kann sie auch direkt kaufen. Die ursprüngliche Seite ist zwar auf Englisch, es wurde aber ein Versuch unternommen, die Rubriken teilweise zu übersetzen. Das Design der Seite wirkt eher etwas abstoßend und unordentlich. Die Seite eignet sich aber dennoch als gute Quelle, um an Spiele zu kommen.
Abschließend sei noch gesagt, dass fast alle Seiten auch einen Chat besitzen. Informationen dazu gibt es auf den einzelnen Seiten. Links und Screenshots sind auf unserer Homepage vorhanden.
Monkey Island, Sam & Max, The Day of the Tentacle. Bei den Namen dürften bei einigen Spielefans die Augen leuchten. Ja, und wie bekommt man die alten Spieleklassiker nun wieder zum Laufen? Und das auch noch unter Linux? Kein Problem, dafür gibt es ScumVM.
Was haben Guybrush Threepwood, Indiana Jones, Sam, Max, Laverne und Bernard gemeinsam? Richtig, sie sind alle Figuren von LucasArts Adventures der frühen 90er Jahre. Und sie haben allesamt ein Problem. Denn seit Windows 2000 laufen die noch für Microsoft DOS programmierten Spiele nicht mehr, von Linux mal ganz zu schweigen. Doch ein Team von Programmierern wollte sich mit diesem Umstand nicht abfinden und so entstand ScumVM. Mit ScumVM kann man diverse Adventure-Highlights der Vergangenheit spielen, darunter Simon the Sorcerer, Monkey Island, Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Indiana Jones, Sam & Max, Loom und das mittlerweile frei erhaltbare Beneath the Steel Sky. Der Name ScumVM kommt übrigens von dem von LucasArts entwickelten Script Creation Utility for Maniac Mansion, kurz SCUM, und ist die Basis für die meisten LucasArts Adventures. Das Programm kann man auf der Homepage von ScumVM für die meisten Unix-Versionen finden, sowie für Mac OS X, Windows und sogar eine Palm- und Sega Dreamcast-Version ist zu finden. Die wohl weit verbreitete SUSE Professional Linux-Distribution hat ScumVM zusammen mit Beneath the Steel Sky bereits auf der Installations-DVD. Aber dank RPM- und Debian-Paketen ist die Installation auf anderen Linux-Distributionen auch nicht viel schwieriger. Und sogar die Sprachausgabe der Adventure-CD-Version funktioniert ohne Probleme. Aktuell ist übrigens die Version 0.6. Diese läuft aber schon bei den meisten Spielen super stabil und so kann man den Download nur empfehlen. Leider sind jedoch die meisten Spiele für ScumVM nicht frei im Netz erhältlich. Mit etwas Glück findet man noch einzelne LucasArts Adventure Boxen beim Händler oder bei eBay. Die Anschaffung lohnt sich garantiert. Wenn ihr es jetzt gar nicht mehr erwarten könnt, surft ihr einfach zu www.scumvm.org. Dort findet ihr neben ScumVM eine Liste mit funktionierenden Spielen und wie weit deren Unterstützung durch ScumVM gegeben ist. Auch findet man dort Download-Links zu den Adventure-Klassikern Beneath the Steel Sky und Flight of the Amazon Queen. Beide sind mittlerweile frei erhältlich.
Tux-Fans, aufgepasst, jetzt gibt es was zu gewinnen. Zusammen mit tuxe.de verlosen wir interessante Preise für euch. Beantwortet uns einfach folgende Frage. Wie heißt das berüchtigte Programm von Nick Sutterer? Ist es A, Drink and Drive? Ist es B, Drink and Track? Oder ist es C, Drag and Drop? Deine hoffentlich richtige Antwort schickst du dann einfach an gewinnspiel08@linuxveras.de. Einsendeschluss ist der 22. August 2004. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, genau wie alle Mitarbeiter von Linux für Ass, Radio Tux und tuxe.de. Ja, zu gewinnen gibt es interessante Preise, zum Beispiel, erster Preis, ein großer Plüschtux, ein Schlüsselanhänger und ein Pin, als zweiten Preis einen großen Plüschtux und als dritten Preis einen kleinen Plüschtux. Außerdem verlosen wir noch 5 Trostpreise. Die Gewinner werden mittels Losverfahren ermittelt. Also, schnell die richtige Lösung an uns schicken. Wenn ihr sie noch nicht habt, dann solltet ihr jetzt ganz genau zuhören, denn in den folgenden Artikeln bekommt ihr die Antwort. Alle Informationen, die Frage und die Antworten und die E-Mail-Adressen, wohin ihr das schicken müsst, die findet ihr natürlich auf unserer Homepage unter www.linuxveras.de oder www.radiotux.de. Jetzt geht's weiter im Programm mit unserem Xbox-Interview.
Ich bin hier auf dem Linux-Tag und sitze jetzt hier mit Michael Stahl vom Xbox-Linux-Projekt. Und ja, erstmal zu dir, wer bist du, was machst du in dem Projekt?
Also ich bin der Michael und bin gerade Student eigentlich normalerweise, bin 25 und habe ja sonst nichts zu tun, weil ich Student bin und habe mir halt da vor 2 Jahren überlegt, dass doch so, dass auf der Xbox, dass Linux auf der Xbox relativ interessant wäre und seit 2 Jahren werkeln wir halt jetzt da mit einem sehr wechselnden Team.
Wie seid ihr dazu gekommen oder ja, wie hat das alles angefangen? Wie kam die Idee da überhaupt, Linux auf die Xbox zu packen?
Also die Idee ist ja doch relativ offensichtlich. Da sind wir sicherlich nicht die Einzigen, oder wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind mit der Idee, weil wenn man da im Internet damals ein bisschen so gesucht hat, also ich habe mir auch eine Xbox gekauft, habe gedacht, ja, schönes Hardware-Spielzeug, da kann man vielleicht mal irgendwas hacken. Und da kam halt auch die Idee, natürlich, es ist ein IBM-PC, da ist eine Festplatte drin, ist Intel, Nvidia-Grafik und so weiter. Könnte man noch ein Linux drauf tun, findet sich im Internet irgendjemand, der dann schon irgendwas in die Richtung gemacht hat. Und wenn man damals gesucht hat, dann hat man halt meine Domain gefunden, irgendjemand hat die Domain schon reserviert und hat eine Mailingliste aufgesetzt, stand aber nichts drauf. Und natürlich noch ein Haufen andere Leute, die halt irgendwie so die Idee hatten, mehr so spaßeshalber. Also ungefähr, ach, das ist ja ein PC, ist ja von Microsoft, ah, Linux drauf, hahaha. Die Idee ist relativ naheliegend, wenn es ein PC ist und vor allem, wenn es von Microsoft ist, ist die Idee noch viel naheliegender. Wir sind auf jeden Fall diejenigen gewesen, die dann auch wirklich mal angefangen haben. Und ja, viele Leute haben halt auch irgendwie gesagt, ja, wäre cool, könnte man machen, sollte man machen. Und ist aber an vielen Stellen nichts Konkretes dabei rausgekommen.
Wie lange existiert ihr jetzt und wie viele seid ihr überhaupt?
Seit wann existieren wir? Da würde ich sagen, der Zeitpunkt, wo wir das SourceForge-Projekt registriert haben. Und das war der 23. Mai 2002. Man beachte die 23 und die 5. Genau im Jahr danach und genau nochmal im Jahr danach habe ich am selben Datum auch übrigens ein Projekt bei SourceForge registriert. Kann man mal nachschauen. ja, da würde ich sagen, da sollte man Geburtstag feiern. Und wie viele Leute, ist sehr schwer zu sagen, denn es ist so, es gibt wenige, die ganz viel machen und es gibt viele, die ganz wenig machen. In der SourceForge-Liste, glaube ich, stehen fast 40 Leute drin. Jetzt ab dem Zeitpunkt, wo wir bei SourceForge waren, einfach jedem sofort Developer-Rechte, jeder darf auf CVS machen, was er will. Deswegen haben wir sehr, sehr viele Developer drin stehen. Jeder, der irgendwie das Kleinste gemacht hat, nicht mir ein Patch schicken und ich check's ein, sondern check's doch selber ein. Und deswegen sind wir halt 40 Leute, die da drin stehen. Das heißt aber nicht, dass momentan 40 Leute wirklich aktiv sind. Es ist so, dass die momentan aktiv, würde ich sagen, sind's fünf, sechs Leute ist das Kernteam. Und das war eigentlich immer so. Fünf, sechs Leute, die das Wichtige machen. Und von denen, die man halt meistens so trifft, sind es 10, vielleicht 15. Und von den Leuten, die insgesamt mitgewirkt haben, sind es wahrscheinlich doch 50 Leute.
Und wie kriegt ihr jetzt im Moment also Linux da zum Laufen? Wie funktioniert das Ganze? Welche Hacks habt ihr da entwickelt?
Anfangs hat es ja damit angefangen, dass es nur möglich war, über einen Modchip des Linux zu booten. Das heißt, man hat halt dieses ROM, das drin war, einfach einen Chip drüber gesteckt, der war ein ROM-Override. Dann konnte ich mein eigenes ROM haben und entweder direkt dann Linux-Bootloader in einem ROM drin haben, der die Maschine selber initialisiert und dann einfach ein Linux von Platte wegstartet und von CD. Oder dass ich das Original BIOS, naja, BIOS ist eigentlich der falsche Name, eigentlich das Original ROM, den Original Kernel, den Windows-Kernel von Microsoft nehmen, den so patche, dass der alles akzeptiert und dann kann ich auch eine Linux-CD einlegen. Das war so, wie wir es früher immer gemacht haben. Im letzten Jahr war so die das Wichtigste, dass wir halt von diesen Lösungen wegkommen. Entweder den ROM-Chip direkt zu überschreiben, das heißt, dann würde nur noch Linux gehen, oder dass wir über diverse Fehler in dem System ganz ohne die Xbox zu öffnen ein Linux draufkriegen. Also das...
Und wie funktioniert das?
Also das, was die allermeisten Leute wahrscheinlich wollen, ist, dass man die Xbox nicht öffnen muss und einfach so ein Linux starten kann. Aber das ist natürlich so, dass Microsoft da eine, also wir nennen es Anti-Linux-Protection eingebaut hat. Es ist nicht wirklich nur eine Anti-Raubkopien-Protection, weil wenn ich nur das machen würde, wenn die nur das hätten machen wollen, dann hätten sie nicht so knallhart alles abgeschnitten, was nicht Microsoft ist. Das hätte man nicht machen müssen. Und deswegen ist es halt nicht so einfach, dass man einfach die CD einlegt. Und da muss man halt dann, ja, entweder, das ist eigentlich das, woran man eigentlich erstmal denken würde, das, die Binaries sind ja signiert von dem Microsoft-Schlüssel, 2048-Bit RSA. Naja, hätte man halt die Möglichkeit, diesen Schlüssel versuchen zu faktorisieren. Es ist halt Schwachsinn, sowas zu faktorisieren zu wollen. Wenn man sowas faktorisieren will, da gibt's ja eh diese Preise, faktorisieren einen 512-Bit-Schlüssel und du kriegst 1 Million US-Dollar. Das kann man halt vergessen. Deswegen ist halt vielleicht die einfache Möglichkeit, man sucht halt einfach Sicherheitslücken im System, schaut, wo irgendwelche Programme nicht genau aufpassen bei ihren Datendateien, und dann können wir da unseren Code reinladen. Und das ist halt jetzt gerade das Schöne, das Dashboard ist das Hauptprogramm auf Festplatte. Das hat dann eine kleine Sicherheitslücke. Es sind zwar alle Dateien, die das Ding nachlädt, sind nochmal gehasht, sind nochmal die Prüfsummen irgendwo abgelegt, nur bei den Schriftartendateien nicht. Ob die das vergessen haben, ob sie so blöd waren, keine Ahnung. Und dann kann ich mir mein eigenes Bootmenü zusammenbauen. Und wenn man das ein bisschen intelligent macht und dann haben wir uns eine schöne Lösung zusammengebastelt, ist es so, dass man das Originalmenü beim Einschalten von der Xbox, wenn man kein Spiel eingelegt hat, immer noch kriegt. Nur, dass dann ein zusätzlicher Menüpunkt da ist, der heißt dann Linux. Und da kann man dann Linux starten. Aber Spiele funktionieren weiter. Man muss die Xbox niemals öffnen. Da ist es auch so, ich nehme einfach ein Spiel, das bei seinen Safe Games nicht richtig aufpasst. Das bei Safe Games reinlädt und einfach mal so ein String am Bildschirm schreibt mit einem String Copy oder sowas und sich dann einen Stack überschreibt. Buffer Exploit wieder mal. Safe Games als Images zum Downloaden. Die braucht man sich nur auf einen USB-Stick kopieren. 007 Agent Under Fire, also 007, dieses James Bond Spiel. Nicht das Spiel Nightfire, sondern, Agent Under Fire, das Spiel Mech Assault ist eins, da funktioniert sehr schön, und Splinter Cell. Wenn man sich dann die richtigen Safebanger bei uns downloadet, auf einen USB-Stick tut, mit einem Adapter eventuell, also man muss einen Adapter irgendwie haben, damit man das an das USB rankriegt. Das ist ein echtes USB, nur haben sie andere Konnektoren daran. Was kein Problem ist, man nimmt sich ein Xbox-Erweiterungskabel, schnippelt's ab und macht USB vorne dran, dann geht's, oder man kann die auch bei eBay oder sonst was, überall gibt's die zu kaufen, im Versandhandel und so weiter, kosten dann 7,99 plus Versand, sieht man sie überall. Und für die Hardcore-Leute, die sich einen Server hinstellen wollen, die Platten austauschen wollen, die keine Spiele mehr haben wollen, die eventuell headless arbeiten wollen, ist es dann so, dass es noch die zweite Lösung gibt, dass ich eben den ROM-Chip gleich überschreibe. Kann ich beiden ID-Geräte austauschen, wie ich will? Kann ich alles reinbauen, was ich will? Kann ich einen DVD-Brenner reinbauen? Kann ich 200-300 GB Festplatten einbauen? Kann ich alles machen? Aber natürlich nur, wenn ich das Linux gleich von dem Chip rausboote. Und ja, das geht genauso, dann muss ich eigentlich auch nur ein Safe-Game haben, muss ich so ein Spiel haben, dann starte ich Linux ja einmal schon. Auf einer eigentlich unmodifizierten Xbox kann ich mit Telnet draufgehen und kann ich dann einfach sagen, jetzt flash mir doch mal den Chip. Na gut, ganz so leicht ist es nicht, es gibt noch eine kleine Lötbrücke, die muss ich schließen, damit der Schreibschutz vom Flash deaktiviert ist.
Und gibt's Hilfe von euch? Also wenn ich mir jetzt zu Hause eine Xbox kaufe und ja dann hingehe und nicht wirklich so weiß, wie das jetzt geht, finde ich da auf euren Webseiten was? Wo ist die Webseite? Wo seid ihr? Wo wohnt ihr, dass man vielleicht bei euch klingeln kann und sagen, ja, hilf mir mal oder so?
Also unsere Webseite ist xbox-linux.org beziehungsweise einfach in der Suchmaschine Xbox Linux. Allerdings nicht in der MSN-Suchmaschine. Aber alle anderen Suchmaschinen sind okay. Nein, wir sind nicht geblockt in der MSN-Suchmaschine, nur dann bringt er irgendwie ein bisschen falsch. Der ordnet uns bei Spiele-Cheats ein. Aber wir sind drin. Also auf xbox-linux.org findet man relativ viel Dokumentation zu uns. Es ist nicht unbedingt immer sehr schön sortiert, aber man muss sich halt ein bisschen durchsuchen durch das Zeugs. Da ist wirklich sehr, sehr umfassende Dokumentation. Und die Einsteiger-Dokumentation ist auch noch relativ geradlinig und gut verlinkt. Wenn sich jemand das nicht zutraut, also wenn jemand diese Lötgeschichte machen will, aber selbst nicht löten kann, oder wenn jemand einfach das Spiel nicht auftreiben kann, wenn er keinen USB-Stick hat oder sowas, dann kann er auch dieses Xbox Chocolate Project in Anspruch nehmen. Das haben wir vor einem halben, ja, dreiviertel Jahr sowas ins Leben gerufen. Das ist eine Möglichkeit, dass man die Xbox eben bei jemand vorbeibringt oder zu jemand per Post schickt, der einem dann hilft oder der dann die Xbox direkt für Linux vorbereitet. Ist auch so, dass man eventuell, wenn man nur ein Problem hat mit diesem USB-Stick, dass jemand einem das Savegame schon mal zuschickt, oder wenn man ein Problem mit diesem oder jenem hat. Also wir haben da eine große Liste und viele Sachen bieten wir da an, was wir für die Xbox machen. Es stehen, glaube ich, 5 oder 6 Leute momentan aus Deutschland drin. Die sind relativ gut verteilt. Das heißt, mit unter 1,5 Stunden Fahrt sollte eigentlich jeder jemanden erreichen können, der einem eine Xbox umbauen kann. Und das machen wir natürlich kostenlos, aber wir freuen uns halt immer über eine Tafel Schokolade oder ein Bier, irgendwie sowas. Das steht auch meistens daneben, was die Leute am liebsten haben.
Gut, dann danke ich dir für das Interview. Ja.
Am 20. Mai war es soweit. Etwa 124 Teilnehmer aus Deutschland, Dänemark und der Schweiz versammelten sich 4 Tage lang in Flensburg. Das LookCamp wurde nach 2002 zum zweiten Mal im hohen Norden abgehalten. Besucher freuten sich auf zahlreiche Vorträge, Workshops und natürlich auf jede Menge Spaß. Platz für sich und ihre Rechner fanden die Teilnehmer dabei in einer ehemaligen Tennishalle. Langeweile hatte bestimmt keiner, dafür war gesorgt. Das Programm bot für jeden etwas. So erzählte Stefan Nickel einiges zum Thema Linux auf Motorolas MPC 8530. Mark Walter gab einen Workshop zum Thema reguläre Ausdrücke. Sven Herzberg gewährte den Teilnehmern einen Blick hinter die Kulissen des GNOME-Projektes. Hauke Habermann und Daniel Kasten stellten das Softwareverteilungssystem M23 vor. Und schließlich wurde auch die 3D-Modeling-Software Blender von Jan Beusen und Matthias Nagel vorgestellt. Aber nicht alles drehte sich während dieser 4 Tage um Linux. So gab es einen spontanen Karaoke-Wettbewerb, welcher sich auf Songs von den Ärzten beschränkte. Nur der schnelle Zugriff der Look Flensburg Sicherheitskräfte konnte das reingeschmuggelte Mikrofon beschlagnahmen und eine größere Katastrophe verhindern. Nick Sutterer und sein Projekt Drink and Track waren natürlich auch wieder am Start. Wir berichteten ja bereits im letzten Jahr. Inzwischen soll das Programm sogar den Alpha-Status erreicht haben. Neben Linux-Profis, die während des Camps ihre LPI-Prüfung ablegten, hatten auch Anfänger die Möglichkeit, sich umzusehen und Fragen zu stellen. Besonders angetan waren diese von Arnim Staskes Monitorwand, die aus 8 Monitoren an einem einzigen Rechner bestand. Im nächsten Jahr wird das LookCamp in Wuppertal stattfinden. Wer jetzt schon mit dem Gedanken spielt, daran teilzunehmen, der sollte mal auf unsere Homepage schauen. Dort gibt's Links rund um dieses Thema. Übrigens auch einen ausführlichen Artikel zu diesem Beitrag. Und das war ein Beitrag der Look Flensburg, gesprochen von Thomas Kesselheim.
Das war die August-Ausgabe von Radio Tux. Beteiligt an dieser Sendung waren Mike Schulte von der Look Flensburg, Steffen Zörnig, Alexander Schier, Ingo Ebel, Nicole Schmidt, Tobias Luther und Thomas Kesselheim. Mein Name ist Maurice Renk. Wir hören uns wieder am 1.9.2004, dann mit dem Thema Instant Messaging. Bis dahin, alles Gute und tschüss.